بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Das Lob gehört Gott, dem Herrn der Welten, dem barmherzigsten Erbarmer, dem barmherzigsten aller sich Erbarmenden, dem weisesten aller Urteilenden. Er ist derjenige, der über uns seine Wohltat ausgegossen hat, insbesondere indem er zu uns das edelste Geschöpf als Propheten gesandt hat. Gottes Segen und Frieden mögen auf diesem edlen Propheten ruhen. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Gott und dass Mohammed sein Knecht und sein Gesandter ist. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Der Gesandte Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, die Religion ist Aufrichtigkeit. Religion ist Aufrichtigkeit. Andere Übersetzung, Religion ist aufrichtiger Rat. Aufrichtigkeit oder aufrichtiger Rat. Einen aufrichtigen Rat zu geben, aufrichtige Ratschläge zu geben. Das ist Religion. Da wurde er gefragt, o Gesandter Gottes, gegenüber wem? Worauf er sagte, gegenüber Gott und seinem Sendschreiben und seinen Gesandten und den Führern der Muslime und den Muslimen allgemein. Darum, da wir uns nach wie vor in der Serie der Predigten zur Ehe und Keuschheit befinden, lautet der Appell, liebe Brüder und Schwestern, gebt die Ratschläge, die wir bezüglich der korrekten Partnerauswahl in den letzten zwei Predigten gegeben haben, an diejenigen weiter, die sie benötigen. An eure Kinder, an eure Freunde, an eure Verwandten, wenn sie vor der Herausforderung der Partnerwahl stehen. Und fügt hinzu, was jetzt in der heutigen Predigt ebenfalls zur Wahl der richtigen Partner gesagt wird, hinzu zu den Ratschlägen. Zunächst ein Ratschlag, der hier in diese Übersetzung hineingeschnitten wird aus dem letzten Mal, weil in der letzten Predigt der letzte Ratschlag, der in der deutschen Version zu hören ist, aus der arabischen Predigt vergessen wurde von mir. Darum kommt er jetzt hier noch einmal und wird jetzt kurz hier reingeschnitten und ist im Folgenden zu hören. Dass man auch nicht ganz außer Acht lassen sollte und sich überlegen sollte, ob das nicht auch eine große Rolle für deinen persönlichen Fall oder den Fall dessen, den du gerade berätst, spielt. Nämlich, dass man schauen sollte oder zuerst, sagen wir so, dass man zuerst diejenigen ins Auge fassen sollte, die nicht zu nah mit einem verwandt sind, und nicht zu starke Gemeinsamkeiten mit einem hat, haben, besonders was die Verwandtschaft anbetrifft, aber auch nicht zu weit entfernt sind von der Verwandtschaft her, vom Status her, vom Vermögen her, von der Religion her, von der Kultur her, dass man zuerst diejenigen ins Auge fassen sollte, die irgendwo in der Mitte dazwischen sind, die vielleicht nicht aus derselben Blutsverwandtschaftsfamilie kommen, also Cousin und Cousine, sollte man nicht zuerst ins Auge fassen. Warum? Erstens, weil sowieso unsere Religion die Religion der Mitte ist. Und zweitens, und jetzt möchte ich damit nicht diejenigen Ehen demotivieren, die schon zwischen Cousin und Cousine stattgefunden haben. Nein, das ist halal, das ist erlaubt. Und wenn du verheiratet bist mit deiner Cousine, dann sollte sie so noch ganz besonders gut behandeln, noch besser, als wenn sie nicht deine Cousine wäre. Weil dann hast du nämlich zwei Löhne, nämlich den Lohn der guten Behandlung deiner Ehefrau und dann zweitens den Lohn der guten Behandlung einer Verwandten von dir. Ja, und umgekehrt gilt das natürlich auch für die Frau gegenüber ihrem Ehemann. Ja, das soll weiter so bleiben. Aber derjenige, der noch nicht verheiratet ist und noch nicht weiß, wen er ins Auge fassen soll, dem ist der Rat zu geben, schau nicht zuerst, wen du heiraten könntest aus deiner nächsten Verwandtschaft, Warum? Weil zwei Dinge. Erstens, wenn in deinem Stamm und in deinem Familienkreis so etwas schon häufiger vorkommt mit dem Heirat zwischen Cousin und Cousine, es ist ganz klar, heutzutage kann man das genetisch wissenschaftlich sehen, dass eine Häufung solcher Heiraten, solcher Ehen, eine gewisse Gefahr für den Nachwuchs darstellt, dass sich sogenannte rezessive negative Erbmerkmale dort dann zeigen, sie sozusagen gegenseitig verstärken und dann gehäuft vorkommen unter dem Nachwuchs und Erbkrankheiten auf diese Weise sich gehäuft zeigen können und weiter sich festsetzen können in der Fortpflanzung des Familienkreises. Wenn das nur einmal vorkommt oder zweimal im gesamten Familienkreis, dann ist das nicht schlimm bezüglich dieser Sache. Aber wenn es gehäuft vorkommt, birgt das schon gewisse Gefahren. Zweite Sache, warum man das nicht zu stark, nicht zuerst ins Auge fassen sollte. Es gibt Gelehrte, die sagen, dass der Nachteil dabei ist, dass falls Unstimmigkeiten dann hinterher in der Ehe auftauchen, es vielleicht sogar zur Scheidung kommt, dass das dann nicht nur einen Bruch der Ehe zur Folge haben könnte, sondern auch starke Differenzen auch in der Verwandtschaft. Und das ist natürlich etwas, was der Islam nicht will. Ja? Was das Gesetz Gottes nicht will. Das Gesetz Gottes will, dass man mit seiner Verwandtschaft in einer guten Beziehung lebt und sich befindet. Es kann passieren, dass wenn man halt Unstimmigkeiten hat mit der Ehefrau, dann hat man auch Unstimmigkeiten mit seinem Onkel, mit seiner Tante. Es kann passieren, muss nicht, aber die Gefahr ist groß. Deswegen sollte man nicht zuallererst die allernächste Verwandtschaft ins Auge fassen. Aber auch nicht allzu weit weg. Nicht am besten, dass ein armer Mann nicht gleich eine Millionärin heiratet oder dass man, dass ein Chinese gleich eine Indianerin heiratet. Das kann ruhig passieren, das ist in Ordnung. Es kann sogar eine sehr glückliche Ehe werden. Aber wenn man noch nicht verheiratet ist, sollte man das nicht zuerst ins Auge fassen. Aber wie gesagt, das ist einer der kleineren Kriterien. Wenn du siehst, da ist ein chinesischer Muslim, siehst, da ist eine Indianerin, die einen wunderbaren Charakter hat und sie passt auch in den anderen Charaktereigenschaften und sie hat eine wunderbare Religiosität. Ja? Und alle anderen, die du ins Auge gefasst hast, sind religiös schwach und charakterschwach, dann solltest du natürlich als chinesischer Muslim diese Indianerin heiraten. Das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, dann mach das auch. Aber wenn alles gleich ist, nur die Frage, wie weit weg die potenziellen Partner und Partnerinnen sind, dann sollte man nicht diejenigen nehmen, die ganz, ganz weit weg sind, vom Status her, von der Verwandtschaft her, von der Kultur her oder von der Religiosität her, denn das ist, ich denke mal, dazu brauche ich auch keine großen Argumente zu bringen, warum es dort zu Problemen kommen kann, weil einfach die Denkweisen sehr stark unterschiedlich sind. Die Psychologie der Menschen ist häufig so, dass zum Beispiel eine sehr hoch situierte Frau, beziehungsweise anders gesagt, es ist festgestellt worden, dass Männer, die halt wenig verdienen, zum Beispiel, und eine Frau haben, die sehr viel verdient oder sehr viel Vermögen hat, dass sie dort sehr unzufrieden sind. Es kann zu Depressionen, es kann zu Streitereien, es kann zu Problemen führen. Muss nicht, denn nur Gott ist derjenige, der letztendlich bestimmt, wie die Ehe verläuft. Aber man sollte schon vor der Ehe zumindest die besten Maßnahmen treffen, dass es nicht dazu kommt. Soweit, und unser letztes Wort ist, dass das Lob Gott gehört, dem Herr der Welten. Soweit erstmal zur Frage, wie weit die beiden Partner auseinanderliegen sollten. Der nächste Ratschlag ist, dass keine Kategorien völlig ausgeschlossen werden sollten, auch wenn diese Ratschläge schon irgendwo einen in eine bestimmte Richtung lenken. Der Mensch sollte, oder die Frau und der Mann sollten keine bestimmte Kategorie völlig ausschließen, außer diejenigen, die Gott und sein Gesandter ausgeschlossen haben. Es ist leider zu beobachten, dass viele Frauen und Männer gar nicht bemerken. Und ich glaube, es ist, ich habe das Gefühl, es ist vor allem bei Frauen der Fall, bei orientalischen, besonders marokkanischen und arabischen Frauen, jungen Frauen, dass sie höhere Ansprüche haben, als sie zuzugeben bereit sind. Wenn du sie fragst, sie werden sagen, ich habe ja überhaupt keine hohen Ansprüche. Aber sie merken gar nicht, wie hoch ihre Ansprüche sind. Besonders gemessen an der Situation, in der sie sich befinden, gemessen an dem, was sie aus der, wenn auch nur subjektiven Sicht der Männer zu bieten haben. Gemessen an den Chancen, die sie haben, noch verheiratet zu werden. Das ist also zu beobachten, dass so manche arabische oder marokkanische Frau, oder ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Tunesern ist, etc., ich kann nur über meine Umgebung, meine Verwandtschaft reden, dass dort wirklich die jeweiligen Individuen nicht bemerken, wie hoch ihre Ansprüche gemessen an ihrer Situation sind, gemessen an der Wahrscheinlichkeit oder an der Leichtigkeit, einen Ehepartner zu finden sind. Ja. Es sollte, natürlich ist es besser, wenn man als noch nie Verheirateter und noch nie Verheiratete einen Menschen heiratet, der ebenfalls noch nie verheiratet war. Aber wenn man wirklich so eng seinen Blick darauf beschränkt, dann kann es passieren, also auf sehr, sehr, wenn man sehr, sehr sensibel ist, zu sensibel für bestimmte Einzelheiten und bestimmten Dingen ein zu großes Gewicht gibt, dann kann es dazu führen, dass man niemals verheiratet wird. Und das ist wirklich ein Problem, das sich aus meiner Sicht verbreitet hat innerhalb der muslimischen Gesellschaft, zumindest unter den orientalischen Muslimen, Musliminnen. Man muss nicht einen geschiedenen Mann ausschließen. Warum? Man muss nicht einen Mann ausschließen, der bereits ein Kind hat. Man muss nicht unbedingt einen Witwer ausschließen. Man muss nicht unbedingt einen Studenten ausschließen. Der Student, der wird vielleicht in 2 Jahren das haben, was dir jetzt an ihm fehlt, nämlich Geld. Ja, manche Frauen sagen, nein, ich werde auf keinen Fall einen Studenten heiraten, der ist mir zu arm, ich möchte jemanden haben, der sich etwas leisten kann, etc. Das ist auch dein gutes Recht, das abzulehnen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist dein gutes Recht, den Partner so zu wählen oder deine Kriterien so zu setzen, wie du es möchtest. Das ist dein Recht. Aber ich gebe dir den Ratschlag, wenn du zu sensibel bist und diese Nebenaspekte, die ja mit der Religiosität und dem Charakter gar nichts zu tun haben, wenn du denen ein zu großes Gewicht gibst, dann entgeht dir vielleicht viel, viel Gutes. Dann entgeht dir vielleicht viel, viel Gutes. Natürlich spielt das auch eine Rolle, ja, ob der in der Lage ist, einen Haushalt zu gründen und so weiter und so fort. Das alles spielt eine Rolle. Aber schau mal, welches Gewicht hat diese Rolle? Hat sie wirklich so ein großes Gewicht, dass es Religiosität und eine vortreffliche Wesensart und vielleicht eine gute Familie, die er hat, dass es das alles überstrahlt oder in den Schatten stellt? Das sollte man sich ganz aufrichtig überlegen. Ja, dieser Student, bei dem du bemängelst, dass er momentan wenig Geld hat, in 1 oder 2 Jahren hat er seinen Abschluss und wenn er dann einen Job hat, dann wird er, so Gott will, ein Einkommen haben, von dem viele nur träumen können. Warum kann man nicht diese 1 oder 2 Jahre Geduld haben? Und es gibt viele, viele Dinge, viele Kriterien, die von Brüdern und Schwestern an ihren Partnern gestellt werden, die leider übertrieben sind oder die zu großes Gewicht bekommen. Kriterien dürfen ruhig da sein, aber man muss immer bereit sein, zur Not auf diese Kriterien zu verzichten und sich zu beschränken auf Religiosität und die gute Wesensart. Das gilt besonders, und das ist ein Problem, ein biologisches Problem, für Frauen, die, je älter sie werden, selbst wenn sie noch gut aussehen, sehr gut aussehen, dass das aber für viele Männer einfach nicht in Frage kommt, ja, eine Frau in diesem Alter zu heiraten, aus verschiedenen Gründen, entweder weil es kulturell so ist, ja, bei vielen Arabern ist es ja so, dass es verpönt ist, eine Frau zu heiraten, die älter ist als man selbst oder die gleich alt ist, oder weil sie bestimmte Vorstellungen haben der Familiengründung. Und es ist nun mal so, dass es das Thema der Risikoschwangerschaft gibt, je älter die Frau ist, desto problematischer und riskanter ist es, schwanger zu werden, für das Kind und für die Mutter eventuell auch. Man muss sich vorstellen und daran denken, dass nach ärztlichen Aussagen Frauen, die jünger sind als 18 Jahre und dann schwanger werden, oder älter als 35 und schwanger werden, dass deren Schwangerschaften als Risikoschwangerschaften zu klassifizieren sind. Ja. Mit gesundheitlichen Gefahren und Komplikationen verbunden sein können. Und das ist etwas, was uns dazu bewegen sollte, unsere Kriterien nicht so hoch zu schrauben. Gerade die Musliminnen sind hierzulande gewissermaßen im Nachteil. Man muss es wirklich zugeben, sie sind gewissermaßen im Nachteil. Ja? Vor allem, wenn sie solche Kriterien haben. Er darf niemals verheiratet gewesen sein, er darf nicht geschieden sein, er darf nicht verwitwet sein, er darf kein Student sein, er darf keiner sein, der aus seinem Heimatland, Marokko oder Türkei kommt, er darf ein bestimmtes Alter nicht haben, er darf das nicht, er darf das nicht. Solche Muslime befinden sich im klaren Nachteil gegenüber den männlichen Muslimen. Bei den männlichen Muslimen ist es ja meistens so, dass wenn sie hier niemanden finden, dass sie sich dann einer aus Marokko, aus Türkei, aus einem islamischen Land herholen oder zur Not eine Christin oder Jüdin heiraten, was ja für die Muslimen nicht möglich ist. Mit anderen Worten, die muslimischen Männer sind schneller vergriffen als die muslimischen Frauen, wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben. Ein Mann kann eine junge Frau finden, es ist zumindest heutzutage, es ist leider so, es ist nichts, was ich unbedingt gut finde, aber es ist nun mal so, dass ein Mann, selbst wenn er 40 ist, 50 ist, häufig eine junge Frau noch ohne Probleme findet, die noch nie verheiratet war. Umgekehrt ist das so gut wie unmöglich heutzutage. Es liegt auch daran, dass die Männer gewisse, für mich schon kranke Vorstellungen haben. Nicht alle natürlich. Mir ist jemand begegnet, der ist 38 Jahre alt zu dem Zeitpunkt gewesen. 38 Jahre alt ist er gewesen und er hat mich sozusagen gebeten, für ihn nach einer Partnerin zu suchen. Er selbst war noch nie verheiratet. Was ich schon komisch fand. Ein Mann, der mit 38 Jahren noch nie verheiratet war, ohne irgendwelche Begründungen, das finde ich schon sehr merkwürdig, wenn er ein Muslim ist, der von klein auf Muslim ist. Das ist natürlich was anderes, wenn er es vor kurzem Muslim geworden ist und noch eine andere Kultur hatte. Aber in der marokkanischen Kultur zum Beispiel ist es eine sehr, sehr merkwürdige Sache, dass ein gebürtiger Muslim und Marokkaner mit 38 noch niemals verheiratet war, obwohl er noch nicht mal ein Student gewesen ist oder so etwas. Gut, dann war ich natürlich bereit, ich bin gerne bereit, für gut funktionierende Ehen zu sorgen. Und da kannte ich eine Person, die auch deutlich jünger war als er. 33, 5 Jahre jünger, gut aussehend, aus meiner näheren Verwandtschaft, ihm vorgeschlagen. Er sah zuerst das Bild von ihr, bevor er das Alter erfuhr, und war interessiert. Als er jedoch am Telefon das Alter erfuhr von mir, 33, war er maßlos enttäuscht und sagte, nein, er habe eher an eine 24-Jährige gedacht oder so etwas. Was mich natürlich sehr wunderte, dass jemand mit 38 Jahren eine 24-Jährige sucht. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich erzähle sie, um an die Natur der Männer zu erinnern, um die Frauen an die Natur der Männer zu erinnern. Das ist nicht der Einzige, der sehr großen Wert darauf legte. Ja, der ist nicht der Einzige, dem ich begegnet bin, der großen Wert darauf legte, dass die Frau sehr jung ist. In heutigen Maßstäben sehr jung. Ja, in früheren Maßstäben ist das nicht jung. Das ist schon alt. Ja, über 24 und noch nicht verheiratet. Es ist eine Frau, die über 24 ist und noch nicht verheiratet war früher. Das ist schon merkwürdig. Aber naja. Jedenfalls ist es typisch für Männer, dass sie, wenn sie heiraten wollen, eine sehr junge Frau wählen. Hat auch etwas damit zu tun mit der Gründung und der Familie und bestimmte Vorstellungen, ja, und auch die unterschiedliche Reife und so weiter. Daran sollte die Frau immer denken. Das bedeutet, wenn sie ein bestimmtes Alter überschritten hat, über 24 zum Beispiel, und noch nicht verheiratet ist, dann sollte sie schon gucken, ob nicht ihre Kriterien etwas zu hoch sind. Ja. Und sie sollte diese Kriterien rechtzeitig runterschrauben. Ich erlebe es ja, dass die ein oder andere durchaus mit zunehmender Zeit ihre Kriterien herunterschraubt, aber immer zu spät. Sie eine Sammlung von Kriterien hat, die sie immer vor 2 Jahren schon gehabt haben müsste und immer zu spät nachzieht und dadurch trotz guten Aussehens, trotz guter Familie, trotz Religiosität unverheiratet bleibt. Ebenfalls ein Grund, warum es heutzutage sehr schwierig geworden ist, dass es überhaupt zur Ehe kommt, dass die Leute sich kennenlernen und dann kurz vor der Ehe abspringen oder dergleichen oder Torschlusspanik bekommen und so weiter. Vieles davon hat mit falschen Vorstellungen zu tun, mit Vorstellungen, die, verzeiht mir den Ausdruck, verseucht sind durch Bollywood und Medienkonsum. Man stellt sich, bewusst oder unbewusst, ist man davon beeinflusst. Viele werden es nicht zugeben, sagen, nein, nein, ich erwarte es ja nicht, dass es so wird wie in einem Liebesfilm, Romantikfilm. Unterschätzt die Psyche nicht. Wer sein Leben lang solche Dinge konsumiert hat, sein Leben lang TV konsumiert hat, ja, sein Leben lang diese unnützen Serien und romantischen Darbietungen, der wird beeinflusst sein, auch von dieser Sache, von diesen Vorstellungen, die dort vermittelt werden. Und das führt zu Enttäuschungen. Man glaubt, das richtige etwas nicht zu sehen, dieses Besondere, was man vermittelt bekommt über den Medienkonsum, und man vermisst es und dann kriegt man Torschlusspanik und bricht dann alles ab, ohne wirklich rational nachvollziehbaren Grund. Wie dem auch sei, das ist aber trotzdem das Recht von Frau und Mann vor der Ehe, das natürlich alles abzubrechen. Das Abbrechen an sich soll nicht kritisiert werden. Es sind nur geschwisterliche Ratschläge. Jeder ist am Schluss für sich selbst und seinen Weg verantwortlich. Darum ist der allerbeste Rat, den man geben kann, auf Gott zu vertrauen. Das bedeutet natürlich nicht, sich blind in irgendwas hineinzubegeben, sondern es bedeutet, Gott zu bitten, den richtigen Weg gezeigt zu bekommen. Und zwar besonders durch den prophetischen Usus der Istikhara, des Gebets der Bitte um die richtige Wahl. Das Gebet der Istikhara, indem man Gott bittet, den richtigen Weg gezeigt zu bekommen, beziehungsweise ob das, was man vorhat, richtig ist oder nicht. Und wenn es nicht gut ist, dass es abgewendet wird von einem, und dass, wenn es gut ist, dass es einem erleichtert wird. Und dieses Bittgebet sollte man auch lernen, auswendig lernen, und das ist nicht nur für die Ehe da. Viele Leute denken, das ist nur für die Ehe da, oder sie verhalten sich so, als sei es nur für die Ehe da, sondern es ist für alle Dinge. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte dieses Bittgebet bei allen wichtigen Dingen, die er vorhatte, anzuwenden. Wenn er kurz davor war, etwas Wichtiges zu tun und noch sozusagen den göttlichen Segen haben wollte und jeden letzten Zweifel, ob der Weg richtig ist oder nicht, aus dem Weg räumen wollte. Das Bittgebet lautet: O Gott, ich bitte dich um Wahl durch dein Wissen. Und ich bitte dich um Fähigkeit durch deine Fähigkeit. Und ich bitte dich um deine gewaltige Gunstfülle. Denn du kannst und ich kann nicht. Und du weißt und ich weiß nicht. Und du bist der Wisser des Verborgenen. Du bist der Wisser der Verborgenheiten. O Gott, und dann sollte er auch erwähnen, diese Sache, die er vorhat. O Gott, wenn diese Sache für mich gut ist, für meine Religion und mein Leben, und für das gute Ende meiner Sache, so bestimme sie für mich und mach sie für mich leicht und lege Segen für mich in sie hinein. Wenn du aber weißt, dass sie schlecht ist für mich und meine Religion und mein Leben und das gute Aus, den Ausgang meiner Sache, so wende sie von mir ab und wende mich von ihr ab und bestimme mir das Gute, wo auch immer es sein mag, und mache mir und bereite mir damit Wohlgefallen. Dieses Bittgebet sollte man nach zwei Verneigungseinheiten eines rituellen Gebets sprechen. Erst zwei Verneigungseinheiten beten. Nach dem Abschluss dieses Gebetes richtet man dieses Bittgebet an seinen Herrn, erhaben ist er, und vertraut auch hundertprozentig, dass ab jetzt die Entscheidung, die man trifft, dass sie dann auch zu einem guten Ende führt. Egal, ob man sich für diesen Partner oder gegen diesen Partner entschieden hat. Dass aber die Entscheidung am Schluss gut sein wird, von Gott gut gemacht wird für einen. Also etwas Gutes bestimmt wird. Man sollte aber, was viele falsch machen beim Istikhara-Gebet, sie warten auf irgendwelche Zeichen, Träume oder dass sie eine Münze auf dem Boden finden oder was auch immer. Das muss nicht sein, dass die Folge dieses Gebets irgendein bestimmter Traum ist, sondern das Wichtige sind ausschließlich zwei Dinge. Erstens, dein Gottvertrauen, dass Gott dich auf den richtigen Weg führen wird. Und zweitens, wie es ausgeht. Das ist das Zeichen für das Bittgebet. Nur das Ergebnis, nur das Resultat, das Endresultat, das ist das einzige Zeichen, zusammen mit dem Gottvertrauen, das du gehabt hast, ist das einzige Zeichen dafür, ob das Bittgebet für dich erfüllt wurde oder nicht. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين